Benedikt XVI. Hat den verstorbenen rumänisch-orthodoxen Patriarchen Theoktist gewürdigt. Beim Mittagsgebet des Angelus in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo sprach der Papst mit Blick auf Theoktist von einer edlen Hirtengestalt. Der am letzten Montag Verstorbene habe Großes geleistet für die Beziehungen zwischen Katholiken und Orthodoxen. Benedikt XVI. Würdigte auch seinen Vorgänger Papst Paul VI., der am 6. August 1978 in Castel Gandolfo gestorben ist, als er ein treuer Diener des Herrn und der Kirche in nicht einfachen Jahren gewesen, so der Papst. Auf Deutsch sagte Benedikt:
Frohen Herzens grüße ich alle Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache hier in Castel Gandolfo. Viele Menschen erfreuen sich in diesen Tagen ihres Urlaubs. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass auch Gott an einem Tag ruhte, nachdem er sein Werk vollbracht hatte. Gott lässt der Schöpfung sozusagen Zeit, um ihm in Freiheit zu antworten. Diese Zeit der Erholung öffne eure Sinne für die Schönheit der Schöpfung, in der Gottes Stimme uns hörbar wird. Sie schenke euch Wege der Begegnung mit dem Herrn, der unserem Leben Licht, Liebe und Kraft gibt. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.
Und jetzt Nachrichten. Afghanistan. Die von den Taliban festgehaltenen südkoreanischen Geiseln bitten nach Agenturangaben um die Hilfe des Papstes und des UNO-Generalsekretärs. Die französische Nachrichtenagentur AFP erhielt den Anruf einer Frau, die angab, eine der 21 Geiseln zu sein. Sie bitte darum, dass sich Benedikt XVI. Und der aus Südkorea stammende UNO-Chef Ban Ki-moon um eine Freilassung der Geiseln bemühten. Die festgehaltenen Südkoreaner, von denen die meisten Frauen sind, seien fast alle krank und würden immer wieder bedroht. Der Papst hatte letzte Woche beim Angelus die Taliban aufgefordert, die Entführten gehen zu lassen. Ob der Anruf bei AFP authentisch war, lässt sich derzeit kaum sagen. Vereinigte Staaten. Vor dem Aufbruch zu einer USA-Reise hat der vatikanische Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone mit US-Außenministerin Condoleezza Rice telefoniert. Dabei ging es nach seinen Angaben um den Nahen Osten und den Libanon. Kardinal Bertone will nächsten Dienstag in Nashville, Tennessee, am Jahrestreffen der Columbus-Ritter teilnehmen. Diese bilden mit 1,7 Millionen Mitgliedern die größte katholische Laienbewegung der USA. Schweiz. Der frühere päpstliche Haustheologe Kardinal Georges Cottier glaubt, dass die jüngsten Vatikan-Dokumente das Pontifikat von Benedikt XVI. Prägen werden. Den Brief des Papstes an Chinas Katholiken hält der Schweizer Kardinal für wichtiger als das Motu proprio zur alten Form der Messe oder als das Dokument zum Kirchenverständnis. Das sagte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur iMedia. Der Brief nach China sei extrem gut gemacht und vermeide deutlich alles, was einen Bruch unter Chinas Katholiken provozieren könnte. Kardinal Cottier kommentierte auch das fast zeitgleiche Erscheinen der drei in sich sehr unterschiedlichen Dokumente. Wörtlich meinte er, so wie ich das Haus kenne, gab es da keine Koordination. Deutschland. Mediziner und Lehrer genießen in Europa und den USA das größte Vertrauen der Bevölkerung. Manager und Politiker das geringste. Kirchenleute liegen im Mittelfeld. Sie belegen bei der jüngsten Vertrauensindex-Studie der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung den 5. Platz unter 9 Berufsgruppen. Damit hat sich ihr Abschneiden gegenüber dem letzten Jahr kaum verändert. Die Gesellschaft befragte über 14.000 Personen in 18 Ländern. In Deutschland genießen Kirchenleute ein überdurchschnittliches Ansehen. 72% bringen ihnen Vertrauen entgegen. Nur in Rumänien sind die Geistlichen mit 79% noch höher geachtet. Bei einem Zugunglück im Kongo sind in den letzten Tagen mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Der Zug entgleiste in der Nähe von Kananga in der Kasai-Region. Das Bahnnetz des Kongo geht im Wesentlichen noch auf die belgische Kolonialzeit zurück. Seit fast einem Jahrhundert werden Züge und Gleise nicht mehr regelmäßig gewartet, sondern höchstens hier und da etwas geflickt. Der Rektor des Religionsinstituts von Kananga, Lambert Moseka, sagte uns gestern per Telefon: Offenbar sind unter den Wagen immer noch Verletzte eingequetscht. Hilfen sind noch nicht viele eingetroffen, weil es hier keinen Flughafen gibt und die Straßen in sehr schlechtem Zustand sind. Das staatliche Krankenhaus hat nicht genug Medizin für die Kranken und Verletzten. Wir erleben fast jede Woche Unfälle dieser Art. Aber die Leute haben ja keine Wahl. Sie sind auf die Bahn angewiesen. Vor allem kleine Händler fahren so aufs Land hinaus, um einzukaufen. Sonst könnte man eine Stadt wie Kananga mit fast 1 Million Einwohnern kaum ernähren. Und noch einmal Nachrichten. China. Mit milderen Parolen will Peking mehr Verständnis wecken für seine Ein-Kind-Politik bei der chinesischen Bevölkerung. Vor allem in ländlichen Regionen sollen Plakate wie Ein Säugling mehr heißt ein Grab mehr ausgetauscht werden, das berichten staatliche Medien unter Berufung auf neue Richtlinien für Bevölkerungs- und Familienplanung. Diese enthalten offenbar eine Liste mit 190 zulässigen Slogans, Beispiel Mutter Erde ist zu müde für noch mehr Kinder. Die chinesische Führung wolle künftig mehr auf Anreize statt auf Drohungen setzen. China ist mit rund 1,3 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Welt. Stadtbewohner dürfen per Gesetz aus dem Jahr 1979 nur ein Kind haben. Auf dem Land ist ein zweites Kind gestattet, wenn das erste Kind ein Mädchen ist. Statistiken belegen einen wachsenden Überschuss an Jungen. Kritiker der Ein-Kind-Politik beklagen, viele Mädchen würden bewusst abgetrieben und Frauen zur Sterilisation gezwungen. Philippinen. Während die Zahl der Toten durch den Monsunregen in Indien, Bangladesch und Nepal nach jüngsten Schätzungen auf 1400 gestiegen ist, bitten die Katholiken auf den Philippinen um ein Ende der Trockenheit. Manilas Kardinal Gaudencio Rosales forderte die Menschen auf, an diesem Wochenende in allen Gottesdiensten auf den Philippinen für Regen zu beten. Durch das Ausbleiben der Regenzeit haben Regionen im Norden schon jetzt mit Stromausfällen und Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Es drohen große Ernteausfälle. Libanon. Unter sehr schwierigen Vorzeichen werden heute im Libanon zwei Abgeordnete nachgewählt, die zwei ermordete christliche Parlamentarier ersetzen sollen. Die Morde am christlichen Minister Pierre Gemayel und am Abgeordneten Walid Eido haben die christliche Gemeinschaft des Libanons tief gespalten. Bei den Wahlen von heute werden Unruhen befürchtet. Beobachter fürchten auch, dass sich die politische Krise rund um das Kabinett von Premierminister Fuad Senyura weiter ausweiten wird. Vereinte Nationen. 4 palästinensische Flüchtlinge aus dem Lager Al-Walid im Irak konnten jetzt zu dringender medizinischer Behandlung nach Syrien ausreisen. Eine entsprechende Erlaubnis bekamen sie von der Regierung in Damaskus. Das berichtet das UNO-Flüchtlingshilfswerk ACNUR. Es wies gleichzeitig erneut auf die schwierigen Lebensbedingungen palästinensischer Flüchtlinge im Irak hin. Im Lager Al-Walid in unmittelbarer Nähe zur syrischen Grenze leben über 1550 Palästinenser, von ihnen sind etwa 20 in gesundheitlich sehr kritischer Verfassung. Die Temperaturen in der Region um das Lager haben in den letzten Wochen immer wieder die 50-Grad-Marke erreicht. Kamerun. Die Bischöfe kritisieren die Parlamentswahlen vom 22. Juli. Offenbar sei es dabei zu Unregelmäßigkeiten und Betrug gekommen, so das Urteil der Oberhürden. Die Demokratie habe in Kamerun wohl noch einen weiten Weg vor sich, so ihr Statement weiter. Die Kirche hatte vor dem Urnengang 1600 Wahlbeobachter ausgebildet. Aufgrund ihrer Berichte kam sie jetzt zu einem negativen Urteil. Nach Angaben des Innenministeriums hat die herrschende Partei, RDPC, die Wahlen deutlich für sich entschieden. Schweiz. Am 60. Internationalen Filmfestival, das derzeit in Locarno stattfindet, sind die Kirchen auch dieses Jahr mit einer ökumenischen Jury beteiligt. Diese sichtet die Filme im internationalen Wettbewerb und vergibt den renommierten ökumenischen Preis. Der seit 3 Jahren mit 20.000 Franken dotierte Preis wird von der katholischen Kirche und den reformierten Landeskirchen gestiftet. Mit dem Geld wird der Verleih des prämierten Films in der Schweiz gefördert. Damit wollen die Kirchen qualitativ hochstehenden Filmen den Sprung vom Festival auf die Kinoleinwand ermöglichen. Seit einiger Zeit wird von den USA kommend die Evolutionslehre Darwins zunehmend in Frage gestellt. Radikale Vertreter fordern, in den Schulen alternativ die biblische Schöpfungsvorstellung zu lehren. Jetzt sind auch in Deutschland entsprechende Forderungen laut geworden. Ich sprach darüber mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus, CDU. Dieser hält den wortwörtlichen Glauben an den biblischen Schöpfungsbericht und auch das sogenannte Intelligent Design für biblischen Fundamentalismus. Braucht Deutschland eine Debatte oder einen Kampf zwischen Evolutionsanhängern und Christen, die die Schöpfungslehre besonders betonen?
Die Debatte wird geführt und in der Debatte muss deutlich werden, dass wissenschaftliche Erkenntnis nicht gegen den Glauben und Glauben nicht gegen wissenschaftliche Erkenntnisse stehen. Und das muss von beiden Seiten im Dialog deutlich werden.
Ist so etwas aber nicht am Thema Evolution und Schöpfung schwer zu vermitteln, weil da die christliche Position schwer zu erklären ist?
Das ist sicher wichtig, dass hier eine Fachdebatte auch zwischen denen stattfindet, die ihre Position besonders klar und deutlich formulieren können. Ich finde, Johannes Paul II. Hat das ja schon seinerzeit sehr deutlich gemacht, dass Evolutionstheorie und christlicher Glaube keine Gegensätze darstellen müssen. Und heute muss die Debatte deshalb immer einmal wieder fachlich fundiert stattfinden, damit nicht der Vorwurf an Glaubende geht, sie würden wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren, und umgekehrt der Vorwurf an eine aufgeklärte Wissenschaft geht, dass sie den Glauben ignorieren. Und das geschieht natürlich dadurch, dass durch den Kreationismus und auch Intelligent Design neue Entwicklungsformen von nicht wenigen vertreten werden, die natürlich eine solche Kontroverse mit sich bringen.
Die hessische Kultusministerin Wolf schlägt vor, die christliche Schöpfungslehre in den Biologieunterricht mit aufzunehmen. Ist das der richtige Weg oder gehörte sie weiterhin in den Religionsunterricht, dort aber gut vermittelt? Was meinen Sie?
Auf jeden Fall gehört die Schöpfungsgeschichte in den Religionsunterricht, genauso wie die biologische Wissenschaft in Biologie vermittelt wird, muss in jedem Fach auch das Authentische und das ihm eigene vermittelt werden. Und die Kultur des Glaubens und die Kultur der Vernunft oder der Naturwissenschaft sind zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche, die man auch nicht durch eine Vernetzung der beiden Fächer miteinander verbinden darf. Außerdem würde es auch daran scheitern, dass letztlich der Biologieunterricht, wie jeder andere Naturwissenschaftsunterricht auch, von Fachlehrerinnen und Fachlehrern unterrichtet wird, dafür ihre konkrete Ausbildung haben. Und der Religionsunterricht wiederum wird von Fachlehrerinnen und Fachlehrern unterrichtet, die durch ihre besondere Beauftragung der Kirche auch einen entsprechenden Auftrag haben.
Sie sind selber gleichzeitig von Haus aus Physiker und profilierter Katholik, unter anderem ZDK-Mitglied. Widerstreiten da in Sachen Evolution und Schöpfung zwei Seelen in Ihrer Brust sozusagen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe selbst in der theoretischen Physik mein Diplom geschrieben. Ich weiß also, wissenschaftliche Erkenntnisse zu schätzen, sie auch anzuwenden. Ich bin auch dankbar, dass der Erkenntnisfortschritt immer weitergeht. Das ist auch für die Religion von großer Bedeutung, weil damit Fehldeutungen beseitigt werden. Und ich bin auf der anderen Seite als Katholik nicht der Auffassung, wie viele, die sich den Kreationisten oder den Intelligent Design Theorien anschließen. Für mich ist das eher ein biblischer Fundamentalismus, der hier gelebt wird. Ich halte es da eher mit Tyler Desjardins, der ja immer formuliert hat, Gott macht, dass die Dinge sich machen. Da kann man Wissenschaft, die Physik zum Beispiel, und den Glauben sehr gut miteinander verbinden.
Das war unser Interview der Woche mit dem thüringischen Ministerpräsidenten und CDU-Politiker Dieter Althaus. Ein Blick auf heute Abend, da heißt es wieder, Sie schreiben, wir antworten, eine Sendung von Dominikanerpater Max Capabianca. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Kempis, Ihnen allen einen schönen Sonntag. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.